Liebe Täuflinge, liebe Geschwister, ich möchte uns einen Text lesen aus dem Lukasevangelium. Es ist ein Text, der nicht unbedingt gleich etwas mit Taufe zu tun hat, aber im Letzten dann doch. Es ist ein sehr herausfordernder Text. Und ich lese uns einige Verse aus Lukasevangelium 10. Danach bestimmte der Herr weitere 72 und sandte sie zu zweien vor sich her in jede Stadt und jede Ortschaft, in die er gehen wollte. Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, Arbeiter aber sind nur wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geht, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keinen Sack, keine Schuhe und grüßt niemanden unterwegs. Tretet ihr in ein Haus ein, so sagt zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, wird euer Friede auf ihn ruhen. Wenn aber nicht, wird er zu euch zurückkehren. In diesem Hause bleibt, esst und trinkt, was ihr von ihnen bekommt. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht von einem Haus ins andere. Kommt ihr in eine Stadt, wo man euch aufnimmt, so esst, was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen: Nahe gekommen ist das Reich Gottes, bis zu euch. Und ich lese ab Vers 16 weiter. Wer euch hört, hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, verachtet den, der mich gesandt hat. Die 72 aber kehrten zurück mit Freude und sagten: Selbst die Dämonen, Herr, sind uns durch deinen Namen untertan. Und da sagte er zu ihnen: Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, und Vollmacht über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Liebe Täuflinge, liebe Gemeinde, 72 Personen werden hier bestimmt und gesandt von Jesus, jeweils immer zu zweit. Und Jesus sandte sie vor sich her in jede Stadt und jede Ortschaft, in die er selbst gehen wollte. Überall hin, wohin Jesus kommen will, da schickt er seine Leute. Da, wo seine Leute sind, da ist Jesus. Warum tut er das? Warum macht er sowas? Er sagt hier in diesem Text eigentlich eine ganz einfache Antwort: Weil die Ernte groß ist. Was heißt das für uns? Die Ernte ist groß. Jesus fordert ja seine Nachfolger auf, immer in Erinnerung zu behalten, dass Menschen, die geistlich verloren sind, die Gott nicht kennen und ihm nicht nachfolgen, dass die Ewigkeit, und so sagt es Gottes Wort hier sehr deutlich, in der Hölle verbringen. Was eine harte Botschaft. Was eine harte Tatsache. Die ist uns manchmal gar nicht so bewusst. Das heißt, ohne Christus haben wir keine Perspektive in der Ewigkeit. Jedenfalls keine lebbare. Und deshalb, aus dieser Tatsache heraus, ist es unsere Aufgabe, Menschen mit der Liebe und Botschaft von Christus zu erreichen, solange es noch Zeit dazu ist. Liebe Geschwister, das ist kein Spiel. Das ist ernst. Das ist bitterer Lebensernst. Und so sagt es die Schrift auch: Viele sind bereit, das anzunehmen und das aufzunehmen. Die Ernte ist groß. Vielleicht müssen wir aufhören, uns darum rum irgendwie zu lavrieren und zu sagen: Naja, es gibt ja vielleicht doch einen anderen Weg, und wenn ich nur gut genug bin und so weiter. Nein, Jesus spricht hier schwarz-weiß, Klartext. Und ich glaube, auch so ein Tag der Taufe ist Klartext. Ihr macht was klar. Und das ist wichtig in unserem Leben, dass wir klare Entscheidungen treffen und nicht irgendwie so drumherum hinken, weil das bringt uns nie weiter. Aber eine Klarheit bringt uns sehr weiter. Viele sind letztlich bereit, diese Klarheit auch anzunehmen. Aber, und das sagt Jesus und macht es sehr deutlich, sie können nur gerettet werden, wenn jemand ihnen die gute Nachricht von der Vergebung und dem neuen Leben durch Christus wirklich auch bringt. Und Gott hat Humor. Er nimmt uns dazu, diese Botschaft weiterzugeben. Um diese Botschaft zu bringen, sendet der Herr uns, jeden von uns, jeden, der an Christus glaubt, der Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland angenommen hat, den sendet er. Du gehörst zu den 72 Personen, die hier beispielhaft beschrieben sind in Gottes Wort. Er schickt unvollkommene und unfertige Menschen. Und die schickt er wie Schafe mitten unter die Wölfe. Gläubige, die in Treue Gottes Willen befolgen wollen. Die werden ausgesandt, geschickt. Und nicht jeder, wo du hingeschickt wirst, ist davon begeistert, wenn du ihm das erzählst, das mit Jesus und das deutlich macht. Wenn wir Jesus nachfolgen und seine Botschaft weitertragen, dann sagt es Gottes Wort auch, nicht alle werden Hurra rufen und die applaudieren dafür. Und weil wir das wissen, müssen wir von Gottes Gegenwart, von seinem Schutz, uns von seiner Fürsorge leben und darum beten, darum bitten. Liebe Gemeinde, das ist unser Auftrag, auch für die immer wieder zu bitten und zu beten, die in diesem Auftrag stehen, die sich rufen lassen, die gehen. Und Jesus sagt, da wo wir willkommen sind, da bleiben wir. Und dort haben wir dann einen göttlichen Auftrag. Und diesen Auftrag, den sollten wir uns noch einmal genauer anschauen, weil der ist aus meiner Sicht schon was Besonderes. Jesus sagt, heilt die Kranken und sagt ihnen, nahe gekommen ist das Reich Gottes. Was für ein Auftrag. Jesus weist darauf hin, dass das Reich Gottes, seine äußere Autorität, seine Macht und Pläne und Absichten auf der Erde stark mit Heilung verknüpft ist. Mit Heilung der Kranken einhergeht. Das sage nicht ich. Das ist nicht das, was ich mir vielleicht so ausmale und auswünsche, sondern das sagt hier die Heilige Schrift. Da ist was dran. Da, wo wir für Kranke beten, da, wo wir uns für Kranke stark machen, da leben wir Reich Gottes. Und da erleben wir auch ganz stark Reich Gottes. Wir hatten gestern eine sehr interessante Situation. Wir hatten gestern hier Gäste aus Elstal, aus unserer Ausbildungsstätte. Und ja, wir hatten ein Informationsfrühstück geplant, war alles gut und schön. Plötzlich ist einem Bruder von uns dort übel geworden, schlecht geworden. Kriegt den Kreislaufzusammenbruch. Und Ernst Bonnet war auch da, mein Vorgänger, und er ging sofort hin, legte die Hände auf, fing an zu beten und die Situation wurde ruhiger. Es sind ja so Paniksituationen, wenn wir erleben, dass plötzlich unsere Gesundheit spinnt und plötzlich da eine Krise eintritt, die man überhaupt nicht erwartet. Und dann zu sehen, wie wir uns im Gebet vereint haben, die Hände auf ihn gelegt haben, gebetet haben, das ist eine wirkliche Erfahrung des Reich Gottes, dieser Friede, der da kam. Und dann kamen die Ärzte und haben alles das getan, was zu tun ist. Und ich glaube, ich darf sagen, dass es Jürgen soweit wieder ganz gut geht, dass es stabil ist und dass es noch Untersuchungen braucht. Aber dennoch, die erste Panik war weg. Das ist das Reich Gottes. Das ist ein Unterschied. Und Jesus sendet hier keine besonderen Leute aus, die das tun sollen, sondern er sendet dich. Und mich. Er sendet seine Nachfolger. Er sendet sie aus, um mit ihrer Botschaft und mit ihren Handlungen Jesus zu repräsentieren. Gestern in dieser Situation haben wir nichts anderes getan, als Jesus zu repräsentieren. Und das darfst du und das darf ich tun. Die geistliche Kraft dazu und die Autorität, die kommt von ihm und von seinem Heiligen Geist. Denn er gab seine Kraft und Autorität an seine Nachfolger weiter. Das ist in uns, wenn wir an Christus glauben. Die Anweisung, die er an seine Nachfolger gab, ist überall in den Evangelien gleich. Geht zu den Verlorenen. Und das bedeutet, dass es unser vorrangiger Auftrag ist, Christi Botschaft zu verbreiten und die Kraft des Reiches Gottes den Menschen um sie herum zu zeigen. Christsein ist nicht nur ein Lebensstil. Christsein ist ein Gehen in Kraft, ist ein Leben in Kraft, in der Kraft Gottes. Und das Reich Gottes zu verkündigen, das beinhaltet eben auch, die Kranken zu heilen und Dämonen auszutreiben. Und hier geht es darum, die Herrschaft von Krankheit und bösen Mächten über Leib und Leben zu brechen. Geht es nicht um etwas Spektakuläres, sondern hier geht es darum, dass Menschen, die eigentlich gehindert sind, aus welchen Gründen auch immer, diese Liebe Gottes anzunehmen, daraus zu lösen. In der Autorität Jesu. Und Gott, liebe Geschwister, möchte immer noch, dass seine Botschaft von den gleichen Zeichen der Kraft des Geistes begleitet wird, wie eh und je. Und diese Zeichen der Nachfolge, die finden wir im Markus-Evangelium, Kapitel 16. Dort heißt es wörtlich, denen aber, die zum Glauben kommen, werden diese Zeichen folgen. Nicht, dass das vielleicht so wäre, sondern das ist eine Klarheit. Das wird so sein. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. In neuen Sprachen werden sie reden. Schlangen werden sie mit bloßen Händen aufheben und tödliches Gift, das sie trinken, wird ihnen nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Und wenn ich ehrlich bin, das ist mir eine Schuhnummer zu groß. Das ist etwas, was ich nicht kann. Aber Christus in mir, er hat es durch sein Wort belegt und bewiesen. Wow! Das in der Bibel offenbarte Wort Gottes, das lehrt uns sehr klar, wie sich Christus das Leben und den Dienst seiner Jünger vorstellt. Auch nochmal für euch jetzt eine Herausforderung. Wollt ihr das wirklich? Nämlich in Kraft und durchaus auch von übernatürlichen Werken gekennzeichnet. Das ist unser Glaube. Wer die Botschaft der Vergebung und des ewigen Lebens durch den Glauben an Christus verbreitet, sollte auch in seinem Namen Wunder vollbringen. Genau so, wie es Jesus gesagt und getan hat. Wunder sind nichts irgendwas Spektakuläres. Die werden mich auch nicht aufwerten oder irgendwas. Wunder haben eine ganz andere Bedeutung. Wunder sind ein Beweis dafür, dass Gottes Reich hier auf Erden aktiv und zugänglich ist. Für mich ist es ein Wunder, dass ihr heute hier seid, dass ihr diesen Schritt geht. Für mich ist es ein Wunder, dass Andreas in seiner schweren Verletzung das überstanden hat. Für mich ist es ein Wunder, dass wir gestern in diesem Gebet für jemanden Kranken erlebt haben, wie Gottes Friede sich ausbreitet. Für mich ist es ein Wunder, dass Geschwister für mich gebetet haben und ich alles überstehen konnte, was Krankheitsnot war. Wunder sind etwas, was das Reich Gottes hier auf Erden deutlich macht. Das ist mehr als unsere Kraft. Es ist mehr als das, was wir uns vorstellen können. Und deshalb begeistert mich das so. Alles, was die Nachfolger Jesu tun, tun sie ja nicht aus sich heraus. Als Jesu Vertreter auf der Erde vollbringen sie ihren Dienst unter seiner Autorität. Und alles, was sie tun, geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes, damit Jesus in allem geehrt wird. Er sagte seinen Nachfolgern, sie würden sogar noch größere Werke tun als er. Gott möchte, dass diese auch übernatürlichen Aktivitäten, die mit der Verkündigung des Evangeliums einhergehen, in den Gemeinden Christi weitergehen. Bis Jesus wiederkommt. Auch das soll unsere Realität sein. Dabei lehrt die Bibel nirgends, dass übernatürliche Aktivitäten mit der Zeit abnehmen sollen oder nicht mehr notwendig sein. Jeder, der das denkt, macht sich die Gedanken selber. Die haben keine Grundlage in der Heiligen Schrift. Im Gegenteil. Ein Großteil des Neuen Testaments enthält Anweisungen, wie man den Dienst der Gemeinde mit derselben Kraft und mit denselben Geistesgaben weiterführt. Und schließlich erfüllt die Gemeinde heute noch allen Ortes diesen selben Zweck wie damals und braucht auch dieselbe Kraft. So wie es in der Apostelgeschichte und im Rest des Neuen Testaments auch beschrieben wird. Das bedeutet doch letztlich, wer Christus nachfolgt, der soll nicht nur die Botschaft des Reiches Gottes bringen, sondern auch die Kraft dieses Reiches leben. Sprich, Christen sollen nicht nur über Jesus reden, sondern seine Kraft auch demonstrieren, genau wie er selbst während seines irdischen Lebens es getan hat. Und dann fangen wir an, über Kranke zu beten. Wir haben nicht die Garantie, dass die alle plopp, 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 alle gesund werden. Aber wir haben die Garantie, dass der heilige Gott mit seiner Kraft diese Kranken berührt und seinen Frieden in sie hineinlegt. Das ist wichtig. Jesus lehrte, wie wir eben schon zitiert haben in Markus 16, dass diese Zeichen keine besonderen Gaben für wenige Auserwählte sind, sondern sie allen gegeben werden, die Christus nachfolgen. Dir und mir. Liebe Geschwister, ist uns diese Kraft und sind uns diese Möglichkeiten wirklich bewusst, die wir haben in Christus? Ist es das, was unsere Nachfolge kennzeichnet? Ich meine, viel zu oft nicht. Aber der Herr Jesus will uns genau so gebrauchen, wie er es gesagt hat. Stell dich ihm doch auch so zur Verfügung oder neu zur Verfügung. Reich Gottes bauen in Kraft, das ist unsere Berufung, die Berufung jedes Einzelnen. Lege einmal deine Zweifel, deine Minderwertigkeitsprobleme, deine ich habe keine Kraft, keine Zeit, keine Möglichkeiten, Vorbehalte einfach mal an die Seite. Und stelle dich, so wie deine Situation es auch gerade sein mag, einfach Jesus Christus zur Verfügung. Und gehe und tue, was der Herr dir zeigt. Und du wirst erleben, was dir Gottes Wort verheißt. Es wird real in deinem Leben. Warum predige ich das heute ausgerechnet an einem Taufsonntag? Ich sehe im Statement, der Taufbegleiter sagte Annette sinngemäß, am meisten hat mich fasziniert, wie sehr Monika dafür brennt, dass die Liebe Jesu anderen Menschen weitergegeben und weitersagen kann. Das ist doch genau das. Das ist das, was hier steht. Das ist das, was hier passiert. Das ist das, was uns antreibt, oder? Diese Liebe, die fehlt uns aber leider oft. Oder sie ist eingeschlafen in uns. Auch in vielen, die Jesus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben. Die sich sogar auf das Bekenntnis ihres Glaubens haben taufen lassen. Wisst ihr, die Taufe im Leben unserer beiden Täuflinge hier, das ist kein Abschluss von irgendwas. Das ist ein Startpunkt. Das ist ein Anfang. Es ist der Startpunkt in ihrem Leben, genau wie deine Taufe einmal ein Startpunkt war, im Glauben zu leben. Bist du noch so begeistert? Oder hat sich das alles schön abgekühlt? Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann beobachten wir, dass die Menschen, die zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen sind, ihr Leben mit Jesus festgemacht haben, sich seiner Führung unterstellt haben, gerettet wurden aus der Verlorenheit, ihrer Gottlosigkeit und sie daraufhin als sichtbares Zeichen dieses neuen Lebens, sie sich auf den Namen Jesus Christus haben taufen lassen, quasi um es zu besiegeln. Und dann sind sie in ihrer Nachfolge durchgestartet. Und in der Bibel lesen wir nicht, dass Menschen getauft wurden, sich zurücklehnten, so jetzt ist alles gut, jetzt bin ich gerettet und jetzt warte ich darauf, dass ich in den Himmel komme. Nein, diese Menschen folgten jetzt Jesus nach, wohin er sie auch schicken mochte. Und sie verkündigten in Kraft mit Wort und Tat das Reich Gottes, das in Jesus angebrochen ist. Das ist eine Bewegung, die da in Gang gekommen ist. Eine Bewegung, die die Welt verändert. Und ich glaube, dass bis heute noch, dass darin die Kraft steckt, die Welt zu verändern. Vielleicht nicht mehr so wirklich nur bei uns. Aber ich sehe in vielen armen Ländern richtige Erweckungsbewegungen, wo wirklich sich Länder verändern. Bis hin, dass die sich politisch verändern. Und ich finde das äußerst bemerkenswert. Ich glaube, das ist wie so ein Schneeballsystem. Ein Schneeball, der irgendwo runterrollt, in Gang kommt und immer mehr mitzieht. Ihr seid auch so für Schneebälle, deshalb habt ihr weiße Kleider an. Ihr könnt andere mitreißen. Manchmal kommt es mir aber so vor, als ob wir die Taufe wirklich falsch verstehen. Ist der Mensch, der da getauft wird, dann schon ein perfekter Christ, der alles schon weiß und kann? Nein. Derjenige, der getauft wird, muss nur eins wissen und können, nämlich den Herrn Jesus liebhaben und ihm folgen wollen. Und das in seiner Unfertigkeit. Fertig sind wir alle erst, wenn wir eins bei unserem Herrn Jesus sind. Vorher sind wir alle mehr oder weniger unfertig. Aber das ist nicht schlimm, weil Jesus mit den Unfertigen, mit den Schwachen und den Unvollkommenen losgehen will. Und immer wieder begegne ich Menschen, die sich hinter ihrer Vergangenheit oder ihren Lebenssituationen verstecken und ihre unfertige Persönlichkeit schützend vor sich hochhalten, um nicht nachfolgen zu müssen. Manche ducken sich hinter ihre nicht existierende theologische Ausbildung, was sie für bestimmte Aufgaben disqualifiziert, wie sie meinen. Andere haben Lieblingssünden, die sie krampfhaft zu unterdrücken und zu verstecken versuchen und halten diese sich und Gott als Begründung vor, wenn sie in einer Gemeinde keine Aufgabe übernehmen wollen und. So ziemlich jeder Protagonist der Heiligen Schrift hätte sehr gute Gründe gehabt, warum er von Gott nicht gebraucht werden kann. In Hebräer 11 haben wir eine ganze Hall of Fame an Glaubenshelden, die aber alle irgendwo Dreck und Versagen am Stecken hatten. Eben Unfertige. Und es waren doch Menschen, die großartige Dinge mit Gottes Kraft bewirken konnten. Wie kommt das? Sie haben an Gott festgehalten. Sie waren nicht zu schade, immer wieder um Vergebung zu bitten. Sie waren bereit, den starken Gott in ihrer Schwachheit wirklich hineinzulassen. Und plötzlich wurde mir bewusst, als ich darüber nachdachte, dass das wirklich Faszinierende an diesen Glaubenshelden nicht ist, dass sie genauso schwach und unfertig sind wie ich, sondern dass sich in ihnen derselbe starke Geist Gottes wie in mir pulsiert und wie in euch pulsiert, wenn ihr Christus angenommen habt. Ich möchte mich nicht mehr hinter meine Schwächen, hinter meine Unfertigkeit verstecken, sondern wenn überhaupt hinter den Schultern meines großen Gottes. Wer von euch ist alles getauft? Ich hätte besser gefragt, wer ist nicht getauft? So viele von euch haben das doch erlebt. Und wenn sie die Taufentscheidung auch bewusst getroffen haben, ganz besonders, dass sie reingewaschen wurden, dass sie gespürt haben, dass Jesus für ihre Schuld gestorben ist und sie reingemacht hat. Das werdet ihr auch gleich erfahren. Dass ihr wirklich reingewaschen werdet. Wenn wir taufen ja durch Untertauchen, das ist ja eine Symbolik, die da dargestellt wird in der Taufe. Es ist folgende Symbolik: Mit Christus sterben wir, indem ich den Menschen unter Wasser drücke. Der alte Mensch ohne Gott, der wird im Prinzip in den Tod gegeben und wird reingewaschen durch das, was Christus am Kreuz getan hat. Aber die bleiben ja nicht unten. Das wäre ja ein bisschen dumm, ne? Bis dann irgendwann das Blubbern aufhört oder so. Sondern nein, ich nehme die wieder raus. Und das ist das Bild, dass wir mit Christus auferstanden, dass Christus mit uns, in uns, durch uns lebt. Hinein zu einem neuen Leben mit Christus. Das ist doch eure Realität, die ihr eben die Hand hochgehoben habt. Dass dieser Christus in euch lebt. Und das heißt nichts anderes, als dass ich meine Unfertigkeit Gott gegeben habe und er mich nun erneuert bis zur Vollkommenheit. Aber diese Vollkommenheit erlange ich erst vollständig in der Ewigkeit beim Herrn. Und trotzdem, und das ist das Geheimnis des Glaubens, trotzdem ist Christus in mir. Und immer wieder, ich bin unfertig, Aber er, komm, wir gehen weiter. Und er macht dich ein Stück fertiger, ein Stück vollkommener. Das ist ein Prozess, das ist nicht einmal Schnipp, das ist ein Prozess unseres Lebens, durch unser Leben hindurch. Durch meinen Glauben und auch durch die bewusst vollzogene Taufe glaube ich, dass der Herr mich Schritt für Schritt aus meiner Unfertigkeit in die Vollkommenheit führt. Und während wir zusammen gehen, mein Herr und ich, da gebraucht Jesus mich. Er gebraucht mich schon als ein geheiligtes Werkzeug, damit andere das auch verstehen und aus ihrer Gottlosigkeit herausfinden können, aus ihren Gebundenheiten herausfinden und Christus finden. Gott, warum er das tut, das werde ich ihn oben mal fragen, hat uns erwählt, damit wir seine Liebe weitergeben, dass wir ihn präsentieren und vorstellen. Das ist unser Beruf, der Christen. Nicht der der Pastoren, nicht der der besonders fromm, sondern das ist unser aller Berufung. Gott hat eine Menge Humor, glaube ich. Und er hat uns so ausgerüstet, dass da nichts fehlt. Wir können das, ob wir das glauben oder nicht. Es ist da, es ist in uns. Da fehlt nichts, außer vielleicht unsere Bereitschaft, uns gebrauchen zu lassen. Ich frage dich, in welchem Bereich deines Lebens ist es jetzt dran, Jesus zu sagen, Herr, ruf du mich und ich werde folgen, ich werde kommen. Dann folge ihm und nimm nichts mit auf den Weg, was dich zurückhält. Das lesen wir hier in der Geschichte. Sie sollten nichts mitnehmen, was sie irgendwie zurückhalten kann. Lass es zurück, deine Unfertigkeit. Schau da nicht immer nur drauf. Schau auf Christus, der dich erneuert. Und wenn die Menschen dich und deine Botschaft nicht wollen, dann geh weiter. Aber folge Jesus. Und was passiert? Die Bibel ist da auch sehr eindrücklich. Das Reich Gottes wächst. Und die Arbeiter in der Ernte, sie kommen voller Freude zurück. Das ist genau das, was die Christen zu fröhlichen Christen macht. Sich diesem Auftrag zu stellen und zu erleben, ich bin daran beteiligt, das Reich Gottes zu bauen. Wo auch immer ich bin, sei das auf meine Arbeit, sei das, indem ich irgendeine kleine Hilfsleistung mache, sei das, dass ich für andere Menschen bete, sei es, dass ich die Hände auflege in einer kritischen Krankheitssituation oder was auch immer. Was bleibt da zurück? Freude. Und das ist das, was eigentlich die Christen auszeichnet. Ich bin es so leid, um mich herum ein so oft freudloses, langweiliges, ereignisarmes Christsein zu erleben. Ich will mehr. Wollt ihr das auch? Und ich glaube, dass es unsere Täuflinge auch wollen. Vielleicht du auch. Dann triff eine Entscheidung. Dann entscheide, Jesus nachzufolgen. Auch in deiner Unfertigkeit. Denk nicht, du musst erst diese Situation oder jene Krankheit oder das wirklich beendet haben. Nein, fang es von heute an. Jetzt in deiner Situation. Tu es einfach. Den Glauben an Jesus festzumachen. Vielleicht sollst du sogar der Nächste sein, der getauft wird. Jesus nachzufolgen in der Kraft seines Heiligen Geistes. Tu es. Lass dich nicht hindern. Heute ist der Startpunkt zum Abenteuer Glaube.